In dieser Folge spreche ich mit Trainerin Nina Sonneck. Wir sprechen über den Tod ihres Papas 2004 und wie sie erst 6 Jahre später durch einen Zusammenbruch bewusst trauerte. Außerdem erzählt sie, wie die Diagnose Brustkrebs 2021 ihr Leben nochmal ordentlich herausforderte und wie sie heute damit lebt. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Nina, ich freue mich voll, dass du heute hier im Podcast bei mir mit dabei bist und wir über Trauer und Verluste miteinander sprechen werden. Hallo, ja, liebe Nina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, liebe Kathi. Ich freue mich.
Vielleicht magst du dich selber einfach mal vorstellen. Wer bist du genau? Was machst du so? Wo lebst du? Erzähl mal was über dich.
Ja, also ich bin Nina. Ich bin 40 Jahre jung und wohne mit meiner kleinen Familie, meinem Partner und mit unserer Tochter, die ist gerade 4 Jahre alt geworden, in Worms. Das liegt im schönen Rheinhessen. Und ja, in meinem Alltag bin ich Teilzeit berufstätig und arbeite in der Verwaltung und bin nebenbei als Seelensporttrainerin und als Yogalehrerin tätig. Genau, ansonsten habe ich wahnsinnig viele Hobbys, probiere immer viel Neues aus und finde es spannend, immer was Neues dazuzulernen.
Worms, ich finde das sowieso so lustig. Immer wenn ich diesen Ort her, ich bin ja Historikerin, dann muss ich immer sofort an Wormser Konkordat von 1122 denken. Jeder Ort in Deutschland ist irgendwie irgendwelche komischen Zahlen in meinem Kopf.
Ja, es ist eine Worms historische ist Stadt.
Ja, besonders in meinem Kopf geblieben. Ich weiß gar nicht warum. Witzig.
Ja.
Genau, also du bist jetzt Seelensporttrainerin seit am Jahr, ist jetzt bald, gell?
Genau.
Mai, letztes Jahr, 2023.
Richtig.
Wahnsinn,
genau.
Unser Einjähriges. Schön. Und du bist ja auch in Richtung Trauer, Trauerbegleitung jetzt kommen durch eigene Verluste ja auch. Und
genau,
du wolltest
richtig.
Sogar die Seelensportausbildung viel früher eigentlich machen.
Richtig.
Aber dann ist ein Verlust dazwischen gekommen.
Genau.
Vielleicht magst du selber einfach mal etwas rund um deine persönlichen Verluste erzählen. Was ist da passiert? Wann? Ja. Und wie bist du damit umgegangen?
Ja, also ich bin schon relativ früh immer mit Verlusten und mit Trauer in Verbindung gekommen. Also tatsächlich sind schon relativ früh einige Familienmitglieder, also Großeltern und so weiter in der Familie verstorben. Mein Hauptverlust war aber tatsächlich 2004, als mein Papa verstorben ist, nach einer langen Krankheit. Und genau, darüber bin ich nach vielen, vielen Jahren, nach einem langen Weg eben zu Seelensport gekommen, und hatte mich angemeldet für Seelensport. Und dann habe ich Ende 2021 eine Brustkrebsdiagnose erhalten und musste daraufhin die Ausbildung nochmal verschieben. Ja, und konnte die dann jetzt letztes Jahr aber zum Glück nach Ende meiner Akuttherapien abschließen. Genau.
Ja.
Ja, oder
Und
nach.
wenn wir jetzt zurückdenken an den Verlust von deinem Papa, wie war da so dein persönlicher Umgang damit? Also wenn du dich so zurückerinnerst, wie war die Trauer für dich? Wie hast du sie gespürt, wahrgenommen und wie bist du selber dann damit umgegangen?
Also tatsächlich zu dem Zeitpunkt, da war ich 20, als mein Papa verstorben ist. Und da war von Trauer keine große Rede, um ehrlich zu sein. Also es war bekannt über viele Jahre, dass mein Papa eben schwer erkrankt ist und dass er irgendwann sterben wird. Aber das habe ich also das war im Teenageralter eben schon. Meine Kindheit, mein Teenageralter war damit geprägt. Aber ich habe das nie so wahrgenommen. Also das wurde uns erzählt und das wurde uns mitgeteilt, aber ich habe das vielleicht gar nicht so wirklich realisiert oder konnte das auch gar nicht so greifen. Genau, und nachdem er dann 2020 war das, 2004 verstorben ist, war von dem Moment ab für mich eigentlich eher gar kein Spüren mehr. Also ich habe um mich rum so eine Eiswand aufgetan und habe angefangen zu funktionieren. Und mein Papa ist freitags verstorben. Um so als kleines Beispiel dazu zu sagen, ich bin montags wieder ganz normal arbeiten gegangen
Na krass.
und war so als, ja, das ist jetzt so und so ist das im Leben. Ich bin nicht die Einzige bei der jemand verstorben ist und das Leben muss eben weitergehen. Und
Warst du woher du? Also bist du so aufgewachsen, dass das eben so war, wenn dann eben jemand gestorben ist, dann hat man einfach so weitergemacht, man hat darüber geredet, man hat funktioniert. Vielleicht hast du das im Außen schon öfter so bei anderen gesehen, weil du ja gesagt hast, du hast früher schon Verluste mitgekriegt.
genau, also ich glaube, das ist eher für mich ein persönliches, mit dem ich so umgehe. Also bei uns in der Familie ist viel drüber geredet worden. Also es ist nicht so, dass das bei uns verdeckt gehalten wurde, sondern es ist wirklich früh darüber erzählt worden, dass mein Papa eben krank ist und dass der irgendwann sterben wird. Also es war immer wieder Thema, so gut das eben ging oder so gut das meine Eltern gewusst haben, uns das zu vermitteln oder damit zu leben. Aber ich glaube, wie ich jetzt heute weiß, ist das so was Persönliches, dass ich einfach dann mich total verschließe und versuche, alles mit mir auszumachen, mit mir selbst auszumachen. Genau. Und das ging über ganz, ganz viele Jahre. Und ich habe für mich gedacht, das wäre okay. Oder habe das so gesehen, dass das einfach so okay ist. Bis eben viele Jahre später körperlich ein totaler Zusammenbruch gekommen ist, von einer auf die andere Sekunde. Genau, und so, ja, fing mein Weg quasi an. Ich glaube, das war 6 Jahre später, 5 bis 6 Jahre später. Und da fing quasi mein Weg erst an, mit der Trauer,
Was
also
hast du da
Trauer
dann,
zu verstehen.
wenn du sagst, du bist da dann körperlich wirklich zusammengebrochen, was ist dann passiert? Also bist du dann in der Klinik gekommen oder zur Trauerbegleiterin, zur Psychotherapeutin? Wie war dann da weiter dein Weg?
Also es war so, dass ich an einem Tag auf einem Familienfest war und ich wollte gegen Abend nach Hause fahren, weil ich da noch mit Freunden verabredet war und setze mich ins Auto und fahre los und bin noch keine 4 Minuten unterwegs und habe absolute Panikattacken bekommen. Schwindelanfälle, Panikattacken, Luftnot, Atemprobleme. Ja, dass ich anhalten musste und ja, bin auf die Seite gefahren und saß im Auto und konnte nicht mehr weiterfahren und konnte gar nichts mehr machen. Also ich saß einfach da, habe versucht, irgendwie zu atmen, zu verstehen, was gerade passiert mit mir. Ja, und dann saß ich bestimmt eine halbe Stunde im Auto. Dann habe ich bei meiner Familie, von der ich quasi gerade losgefahren bin, angerufen und habe gesagt, ich stehe hier, ich kann nicht mehr weiterfahren. Und genau, bin dann, habe mich noch mal einen Moment beruhigt, habe mit denen einen Moment telefoniert und bin dann umgedreht. Also ich war gerade aus dem Ort rausgefahren und bin dann wieder zurückgefahren. Und wie ich zurück war und auf dem Sofa saß dort und da fing es langsam an, dass ich mich wieder ein bisschen, ja, ein bisschen sammeln konnte und dass das nachgelassen hat. Ja, und das war so der erste Moment von vielen Momenten, die daraufhin gefolgt sind. Ich hatte immer wieder Panikattacken, ganz dolle Schwindelanfälle, Angstzustände. Es war teilweise wirklich so weit, dass ich nicht mehr richtig auf der Straße laufen konnte, weil ich Angst hatte, dass mir auf dem Bürgersteig irgendwas passiert, dass ich zusammenfalle und keiner weiß, was ist. Und also ich konnte das auch gar nicht zuordnen. Das war einfach so, es kam überraschend von jetzt auf eben. Und in den meisten Fällen beim Autofahren tatsächlich.
Ach ja.
Da hatte ich ganz, ganz dolle Angst, immer dann auch die Kontrolle zu verlieren. Und ja, das hat sich dann so ausgeprägt, dass ich weiter reduziert habe, Auto zu fahren, weil ich Angst hatte, dass eben diese Momente kommen. Das war einmal wirklich so, so dolle schlimm. Also das war dann bestimmt schon 1, 2 Jahre, mit dem ich damit schon gelebt habe, und einmal so dolle schlimm, dass ich beim Autofahren mir wirklich gewünscht habe, dass es jetzt einfach vorbei ist, so dass ich jetzt einfach die Augen schließe und die Kontrolle komplett loslasse, dass das einfach aufhört. Und ja, dann war für mich der Zeitpunkt, dass ich fast gar kein Auto mehr gefahren bin, tatsächlich. Also mein Radius ganz, ganz, ganz weit eingeschränkt habe zur Arbeit und wieder zurück, so. Ja, und das hat aber nichts geändert an den Panikattacken oder an den Angstzuständen. Also die sind dann einfach weiter in anderen Situationen aufgetreten. Und so, dass ich irgendwann bis zur Arbeit gar nicht mehr mein Haus verlassen habe. Also ich habe dann wirklich gedacht, ich bin in eine totale Depression gefallen. So war mein Empfinden dazu. Hatte keine Energie mehr, keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Und teilweise bin ich freitags von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mich ins Bett gelegt, geschlafen. Schlafen war immer so für mich eine gute Methode, um sich von allem abzuschotten. Beim Schlafen war irgendwie alles gut.
Ja.
Genau, und
Also
dann
da
gab's,
du hast wenigstens auch schlafen können.
ich konnte tatsächlich schlafen sogar richtig viel, aber ich glaube, ob das jetzt, also gut,
Ja.
weiß ich nicht, aber ich glaube, das war einfach so meine Methode. Im Schlafen ist immer alles irgendwie gut. Da muss ich nicht viel nachdenken, muss nicht irgendwie was machen an, ja. Ja, und das war wirklich teilweise so, dass ich freitags ins Bett bin und nach der Arbeit und montags morgens zur Arbeit wieder aufgestanden bin. So.
Warst du zu dem Zeitpunkt allein?
Genau, richtig. Ich habe alleine gelebt
Ja.
zu dem Zeitpunkt und ja, war dann eben auch für nichts verantwortlich, außer für mich. Also dann gerade noch so zum Einkaufen oder freitags geguckt, dass alles übers Wochenende zum Einkaufen, damit man zumindest mal ein bisschen was, wenigstens eine Suppe essen konnte. Zwischendurch, wo man es die 10 Minuten aus dem Bett geschafft hat oder vom Sofa runter.
Ach, krass.
Genau.
Zwei Fragen dazu. Einmal, wenn du jetzt rückblickend drauf schaust, würdest du sagen, es hat vor diesem Zusammenbruch schon gewisse Anzeichen gegeben, wo du sagst, das hätte ich eigentlich spüren müssen oder erkennen können oder so? Oder, also, es fühlt sich ja immer so an, als würde es aus dem Nichts kommen und dann danach, so war es bei mir, habe ich gemerkt, ach, das war ja schon lang so und so. Wie war das da bei dir? Hat es da sowas gegeben in die Richtung, wenn du jetzt nur rückblickend drauf schaust, wenn du dich überhaupt noch erinnern kannst, so weit?
Also, ich glaube, dass es die Anzeichen bestimmt gegeben hat, aber ich selbst das nicht wahrgenommen habe. Und ich konnte das Ganze ja auch überhaupt nicht einordnen. Also der Anfang meiner Schwindel-, Panikattacken oder diese Schwindelanfälle, habe ich Monate über Arztbesuche versucht, das irgendwie aufzudecken. Also es wurden alle möglichen Untersuchungen gemacht, weil ich einfach gedacht habe, das muss doch irgendwo herkommen und das muss doch irgendwas ausgelöst haben. Und es muss doch irgendwas gefunden werden, warum das so ist. Ja, und dann habe ich alle möglichen Untersuchungen durchlaufen, aber ja, da ist natürlich nichts dabei rausgekommen.
Und
Genau.
dann Die nächste Frage, hast du dir dann in der Zeit schon Hilfe geholt oder wann oder was?
Also in der Zeit, wo das dann wirklich so ganz, ganz extrem war, wo ich freitags wirklich ins Bett bin und montags wieder aufgestanden bin und zur Arbeit bin, da war dann irgendwann der Punkt, dass ich somit ja auch viele Freunde verloren habe in der
Ja.
Zeit, die ja nicht mehr an mich rangekommen sind, die irgendwie gar nicht mehr unterstützen konnten, weil ich alles abgeblockt habe dazu. Ja, ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist irgendwo ein Punkt, wo ich Hilfe brauche, und habe mir dann einen Therapeuten gesucht und war in psychotherapeutischer Begleitung. Ja, wo ich heute im Nachgang wirklich sehr, sehr dankbar dafür bin. Denn ich dachte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich immer noch, dass ich in einer totalen Depression bin und einfach alles irgendwie so schwer ist. Und ich zum Glück zu dem damaligen Zeitpunkt schon an einen Therapeuten gekommen bin, der mir nach einer kurzen Zeit der Sitzung einfach dargelegt hat, dass es keine Depression ist, was ich habe, sondern dass das Auswirkungen von meinen Verlusten und von meiner Trauer ist. Also ganz normale Trauererscheinungen sein können.
Ah, Gott sei
Und
Dank habe ich schon so jemanden.
total.
Ja, wenn man so Sachen hört, gell, so, da wird er mir schlecht.
Genau,
Da kann man
also
froh sein, dass es solche auch noch gibt.
das ist natürlich rückblickend so zu sehen. Ja, dass ich weiß eben heute, dass das ja, also mittlerweile, das Ganze ist ja jetzt, also mein Papa ist vor 20 Jahren jetzt genau verstorben, und jetzt, ja, 13, 14 Jahre her. Also es war jetzt noch nicht so das Thema, wie das mittlerweile ist, ne? Und es fehlt immer noch viel Aufmerksamkeit dazu.
Total.
Aber genau, deswegen bin ich da einfach dankbar, dass das da schon jemand gut erkannt hatte und ich damit eben meinen Weg weiter konnte. Und somit war erstmal auch ein Begriff quasi im Raum, mit dem ich ja bis zu dem Zeitpunkt noch nichts anfangen konnte. Ja, aber damit meinen Weg bis jetzt quasi weiter verfolgt habe, ja.
Krass, und wie hat so deine Familie dann darauf reagiert, dass du dir, oder wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also, ich finde das immer so, es ist schon eine Hürde für viele, oder? Den Hörer in die Hand zu nehmen oder das Handy und dann zu sagen, so, ich suche mir jetzt einen Therapeuten, gerade eben, weil du gesagt hast, 14, 15 Jahre oder sowas, da war es ja noch weniger üblich. Jetzt ist es langsam so im Kommen, dass es normal wird, gell? Und damals war das aber nur oft so, oh, bin ich jetzt gestört oder komplett krank oder was ist mit mir? Bin ich voll der Psycho-Freak oder was auch immer, gell? Wie bist du dazu gekommen, dass du es geschafft hast, selber dir Hilfe zu holen? Oder war es überhaupt ganz allein oder?
Ja, also es war eben so, dass ich zum damaligen Zeitpunkt eine Arbeitskollegin hatte, mit der ich viel geredet habe. Also die war so ein ganz großer Bezugspunkt für mich, die eben viel Persönliches von mir wusste und wir wirklich viel Zeit so in den Pausen und so verbracht haben, persönliche Gespräche auch zu führen. Und ich wusste eben von ihr, dass sie auch aufgrund von Angststörungen lange in therapeutischer Begleitung war. Und da hatte ich eben schon mal den Anhaltspunkt. Es war tatsächlich in meiner Familie so, dass ich das kommuniziert habe und dass sie da sehr aufgeschlossen waren und gesagt haben, ja, wenn das für dich dein Weg ist und wenn du das für dich brauchst und das gut findest, probier das aus.
Ach
Ja.
so.
Also das ist wirklich immer so was bei uns in der Familie so ist. Also schau, was du ausprobieren möchtest, probier das aus und guck, wie es dir damit geht. Und tatsächlich finde ich es nur ein bisschen schwierig, und das finde ich, glaube ich, auch heute noch, die langen Wartezeiten, bis
Ja.
man einen Platz bekommt. Also das war da damals schon eine Herausforderung, weil man überlegt es lange und dann fasst man sich endlich den Mut, anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Und dann bekommt man 6 Monate später den ersten Termin. Und das war so schier unendlich lang, weil ich dachte, ich will doch jetzt Hilfe. Also ich will nächste Woche einen Termin haben. Ich will ja jetzt daran arbeiten. Und 6 Monate, was mache ich noch 6 Monate bis dahin?
Toll. Und das ist ja auch eine Akutsituation. Also,
Genau.
wie du es beschrieben hast, mit Panikattacken, du kannst nicht vor die Tür wirklich, du kannst nicht Auto fahren, du kannst nicht deiner Arbeit wirklich nachgehen oder dein soziales Umfeld bricht weg. Also, akuter geht's nicht, gell? Wenn ich das irgendwie auf körperlicher Ebene eben, man vergleicht das ja oft mit irgendwie, wenn ich das Bein gebrochen habe, dann sagt auch nicht da, wenn ich anrufe oder so, na, warte 6 Monate, wird schon irgendwie da mal zusammenwachsen und dann schauen wir, was wir noch richten können. So ungefähr, gell? Das ist gleich. Also, ich verstehe es auch nicht. Und ich finde es echt auch spannend, weil das immer wieder, oder ich höre das halt hauptsächlich aus Deutschland. Ich komme ja aus Österreich und ich wohne ja in Österreich. Und bei mir war das zum Beispiel noch nie so. Also immer, wenn ich angerufen habe, es hat bestimmte Therapeutinnen gegeben, die schon nur noch wenig Plätze gehabt haben, wo ich dann eben 2, 3, 4 Wochen vielleicht warten müssen. Und die haben ja auch mehrfach Therapeuten gehabt. Also, weil ich auch umgezogen bin, ich habe in Reutte gelebt, in Innsbruck dann, in Wien und dann wieder zurück alles, so in die Richtung und bin ja auch immer wieder regelmäßig in Therapie gewesen. Und da habe ich immer eigentlich sofort einen Termin gekriegt, also nie länger als 2, 3 Wochen habe ich warten müssen. Gell? Und auch von meiner Familie kenne ich das nur so. Deswegen, ich finde es echt erschreckend, dass das da in Deutschland ziemlich übel ausschaut, was die Plätze angeht oder Therapeutenmangel, was da herrscht, oder?
Absolut.
Irgendwie
Also ich denke, dass es,
Systemfehler.
ja, also ich denke, dass es bestimmt, also Akutplätze bestimmt auch irgendwie gibt. Aber da weiß ich jetzt gar nicht so drüber Bescheid. Aber eben so in den normalen Situationen, wenn man dann sagt, ich hätte gern einen Therapeuten, der mich begleitet, ja,
Was
sind
ich einfach
mindestens
krass finde,
6 bis 9 Monate Wartezeit aktuell auch, ja.
und da finde ich es einfach nur krasser, weil bei der Therapie ist ja oft so, das muss ja von beiden Seiten einfach auch harmonieren. Es muss stimmig sich anfühlen. Gell? Wenn sich das auf einer Seite nicht so gut anfühlt, auch für den Therapeuten oder für die Therapeutin selber, dann kann ich das nicht machen. Dann habe ich keinen Erfolg. Dann kann ich da nicht an so eine, an so was Seelischem arbeiten, einfach. Gell? Und wenn ich dann erst nach 6 Monaten die Person das erste Mal sehe und kennenlerne und dann passt die nicht, dann muss ich nochmal 6 Monate warten.
Genau.
Also wie krass ist das bitte, oder?
Genau.
Das finde ich einfach, also na, dafür gibt es gar keine Worte. Da muss man wirklich etwas ändern. Und ich hoffe wirklich, dass es irgendwie so weit kommt, dass sie da endlich mal das Ganze verstehen und nachziehen und da eindeutig verbessern und ernster nehmen. Gell?
Ja, absolut.
Und wir können nur so weit immer wieder auch drüber sprechen, also in der Öffentlichkeit und hoffen, dass es an die richtigen Stellen immer wieder ankommt. Ja.
Ja, ich denke, sich auch dadurch trotzdem nicht zu, also entmutigen zu lassen, sondern dann einfach weiterzusuchen oder ja, Listen ausdrucken und überall durchtelefonieren, wenn
Voll.
man die Kraft dazu hat,
Eben,
zu
das ist ja
der,
immer das Schwierige, gell? Man
genau.
ist ja eh schon in so einem Sumpf drin und man gibt ja relativ schnell auf in solchen Situationen. Also da kann man, boah, glaube ich, nur appellieren, weiter, also weiter versuchen. Und wenn man selber nicht die Kraft hat, dann vielleicht echt auch eine gute Freundin oder einen Freund fragen, ob derjenige übernehmen kann, da das ganze Bürokratische anzugehen und ja, da einfach Unterstützung sein.
Ja,
Ja.
genau.
Und dann war das mit 2021 ja eben dieser andere Verlust der Krebserkrankung. In der Zeit ist es dann schon besser gegangen oder sage ich mal wieder gut? Das klingt dann so komisch, wenn man Panikattacken hat. Ich finde es immer, man ist gar nicht so ganz frei davon, finde ich. Also ich nicht da zum Beispiel, gell? Die Angst vor der Angst bleibt
Absolut.
irgendwie so. Zurück. Und ja, wie war da so der Stand, bevor diese Erkrankung gekommen ist? Und ja, wie bist du dann mit der Diagnose umgegangen?
Also bis zu dem Zeitpunkt der meiner Diagnose ging es mir eigentlich relativ gut, würde ich sagen. Habe dann aber auch schon viele Jahre daran gearbeitet. Also es ist eben so, dass ich eben zu der mit dem Therapeuten eben zu dem Punkt der Trauer kam und ich mich dann ab diesem Zeitpunkt viel mit Trauer, mit der Trauerarbeit und so weiter beschäftigt habe. Und hatte 2020 eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht und ja, dann eben 2021 meine Diagnose. Und natürlich bin ich da erstmal in ein Loch gefallen mit der Diagnose und hatte wahnsinnig viele Ängste. Und meine ersten Gedanken dazu waren, jetzt habe ich mich so viele Jahre mit dem Thema Tod und Sterben und Trauer auseinandergesetzt. Und das war jetzt einfach nur mein Weg, um meine eigene Beerdigung vorzubereiten.
Ja, krass.
Und daran hatte ich einige Wochen zu kämpfen. Also ich habe das nicht aus meinem Kopf rausgekriegt. Das war wirklich so, jetzt, ich war an einem guten Punkt in meinem Leben. Meine Tochter ist 2020 auf die Welt gekommen. Ich habe im Sommer 2021 wieder ein bisschen angefangen zu arbeiten nach meiner Elternzeit. Die Haupt-Corona-Zeit war vorbei. Genau, ich habe gerade angefangen zu arbeiten. Ich habe im August angefangen, ein eigenes Yoga-Studio zu eröffnen. Die ersten Kurse sind angelaufen im eigenen Studio. Und dann kam eben die Diagnose und hat alles zerbrochen, was ich mir quasi bis dahin aufgebaut hatte in den Monaten davor. Und eben diesen Punkt, also dieser Hauptaspekt wirklich, ja, es kommt alles so im Leben, wie es kommen soll. Und du hast die ganzen Ausbildungen alles gemacht, nur damit du jetzt deine Beerdigung vorbereiten kannst und den Weg ebnen kannst, dass dein Kind, also mein Kind, eine von Anfang an gut betreut wird, was die Trauer angeht. So.
Ach so, hast du das alles im Kopf durchgenossen?
Genau. Ja, und das ging ganz, ganz viele Wochen. Und es
Hast du
war
das so
auch wirklich so,
ausgesprochen? Mit jemand, also hast du das zum Beispiel mit deinem Mann
ja, auch
teilt?
in den Freunden und so war das
Okay.
so, wo ich das gesagt habe, okay, ich, ja, kann das alles durchplanen, was ich mir, also während der Ausbildung zur Trauerbegleiterin macht man sich ja auch schon viele Gedanken,
Ja,
wie würde man
voll.
das für sich
Voll.
gestalten wollen würden, wie wollte man das für seine Familie und so, ne? Und dann war da natürlich schon viel im Kopf und habe da wirklich auch von Anfang an schon gemerkt, okay, ich war viel in meinem Leben mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer beschäftigt, schon früh in meiner Kindheit. Und trotzdem eine eigene Diagnose zu bekommen, war noch mal, ja, ein ganz anderes, also eine ganz andere Ebene, dass ich dadurch einfach gekriegt habe. Ja, das Ganze hielt tatsächlich ein paar Wochen an und habe dann aber schnell den Weg aus dem Strudel nach unten, sag ich jetzt mal, wieder rausgefunden und habe das umgewandelt für mich und habe gesehen, nein, ich habe die ganzen Ausbildungen, die ganzen Erfahrungen nicht gemacht, um das für mich vorzubereiten, sondern um gestärkt durch diese Situation und diese Herausforderung und diesen Verlust für mich durchzugehen und zu sehen, ich habe mir so ein großes Netzwerk geschaffen in dieser Zeit. davor quasi, vor der Diagnose, um mir Hilfe zu suchen, frühzeitig Hilfe zu suchen, zu wissen, ich muss das nicht alleine schaffen, ich kann das nicht alleine schaffen. Für jeden von uns gibt's Hilfe auf jeder Ebene, was eben für den Einzelnen gebraucht wird. Und das war eben der Unterschied zu meiner ersten oder zu meiner vorherigen Trauer, die ich ja gar nicht greifen konnte und nicht festhalten konnte, war ich jetzt eben an dem Punkt, um immer noch in der Trauer zu sein und immer noch alles schwer und alles, die Kontrolle einfach zu verlieren über alles. Aber der Unterschied ist, dass ich jetzt einfach schneller wieder an den Punkt komme, mich da rauszuziehen.
So dieses bewusste Gestalten.
Genau. Also wirklich irgendwann an den Punkt zu kommen, achtsam zu sein und zu sehen, okay, ich kann selbstwirksam sein.
Ja,
Also
voll.
ich selbst bestimme, was jetzt irgendwie passiert und wie der Weg gehen wird. Genau.
Ah, krass. Und hast du dir da auch irgendeine spezielle Hilfe dann geholt? Also jetzt außerhalb von, sage ich mal, im onkologischen Bereich oder Ärzte und so weiter. Du hast ja
Ja.
dann auch Chemo gekriegt, oder?
Genau. Also ja, Chemotherapien. Ich hatte ganz viele Operationen. Ich hatte viele Komplikationen vor der Chemotherapie schon. Ja, also war ein sehr, sehr hartes Jahr. Aber ich habe wirklich frühzeitig, also bevor, also ich hatte nach meiner Diagnose relativ schnell eine erste Operation. Und nachdem dann die Ergebnisse da waren, war eben klar, was wird der Weg sein oder welche Therapien kommen auf mich zu. Und da habe ich wirklich früh angefangen, gut für uns alle zu sorgen. Also ich habe mich früh um Haushaltshilfen zum Beispiel gekümmert und hatte da wirklich großes Glück, dass ich eben in meinem Trauerbegleiternetzwerk ganz, ganz tolle Menschen hatte, die sofort gesagt haben, sie unterstützen mich und wir gucken, wie wir das gemeinsam irgendwie lösen. Und hatte da drei ganz tolle Menschen, die das untereinander aufgeteilt haben und quasi für uns da waren, als Haushaltshilfen und als Kinderbetreuung quasi. Also unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt gerade in der Eingewöhnung bei der Tagesmutter, aber ja auch noch viel zu Hause, also musste früh am Mittag geholt werden und viel betreut werden, die war anderthalb. Also da war viel, viel Betreuung auch notwendig. Genau. Und
Wie
ja,
ist dir in
da
der
hatten wir
Zeit
viel.
gegangen, so von deiner Kraft her? Weil eben, also ich habe ja auch einen Sohn, der ist jetzt 2,5 und ich bin schon ziemlich am Ende an vielen Tagen so, gell? Bin aber soweit gesund, ziemlich gesund auf jeden Fall. Und kann man das gar nicht vorstellen. Wie war da so dein Kraftding und was hast du dann gemacht, damit du überhaupt Kraft hast
Also ich hatte
dein Kind?
tatsächlich gar keine Kraft, also weder körperlich noch mental. Und war aber wirklich so dankbar, dass ich eben einfach ein gutes Netz hatte, das mich auch oder das uns als Familie aufgefangen hat. Sowohl eben von den Hilfen, die wir uns von außerhalb gesucht haben, wie auch innerhalb der Familie. Also ja, Großeltern von unserer Tochter, von beiden Seiten Freunde, die einfach ganz viel da waren, die viel übernommen haben. Ja, also die
Also
viel, also es wurde für uns gekocht, es wurde für uns eingekauft, ne? Es wurde die Wäsche einfach gemacht, es wurde also alles, was so nebenbei auch so anfällt, gemacht. so dass mein Partner auch außerhalb der Arbeit, und da hat er auch viel die Möglichkeit bekommen, weiterhin Homeoffice zu machen, viel zu Hause zu sein, Stunden abzubauen oder auch Minusstunden zu machen. Also wir hatten da wirklich großes Glück auch von Seiten vom Arbeitgeber, dass er da relativ frei war, um ja einfach die Zeit für unsere Tochter, also dass er die Zeit intensiv mit ihr nutzen konnte und sich jetzt da nicht noch um die grundlegenden Dinge, was sonst noch so anfällt, zu kümmern. Und das hat mir viel Erleichterung gegeben, damit ich mich einfach nur auf mich konzentrieren konnte und mir wirklich den Raum und die Zeit geben konnte, im Bett liegen bleiben zu können oder auf dem Sofa. Und bei den ersten Chemotherapien war es wirklich so, dass ich mittags nach Hause kam und mich ins Bett gelegt habe und dann erst am zweiten oder dritten Tag irgendwie wirklich wieder richtig aufstehen konnte. Aber dann auf die Couch oder auf das Sofa und genau. Das war bei den ersten so. Tatsächlich ging es mir, also ich hatte insgesamt 16 Chemotherapien, 16 Sitzungen, mit zwar, also mit unterschiedlichen Medikamenten. Die ersten vier waren wirklich sehr, sehr anstrengend und sehr kräftezehrend und sehr stark. Und da habe ich wirklich viel im Bett gelegen, viel geschlafen, konnte fast nichts essen, nichts trinken, ich wollte nichts hören, ich wollte nicht reden. Das war ein bisschen schwierig, wenn man so am Dösen ist und man das Kind hört, das
Ja,
eigentlich zu
voll.
einem will und Nähe will und Nähe braucht und man das aber in dem Moment überhaupt nicht geben kann. Und ja, bei dem anderen Medikament, also bei der anderen Chemogabe, muss ich sagen, ging es mir zumindest auch körperlich deutlich besser wie mit den ersten. Und da war ich auch körperlich tatsächlich aktiver. Also da war es dann kein Problem. Also ich habe auch Yoga gemacht, Sport gemacht, ich bin walken gegangen zwischendurch, soweit es mir eben möglich war. Natürlich nicht an den Tag und nicht an den Tag später, aber 3, 4 Tage später habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe wieder ein bisschen mehr Energie und ich schaffe es auch mal mitzugehen, mein Kind von der Tagesmutter abzuholen oder mal mitzugehen, in den Park mittags spazieren zu gehen und mich einfach auf die Bank zu setzen und zuzuschauen, wie halt gespielt wird. War für mich da mental eben einfach schwierig, weil das auch schwer war zu sehen, dass andere agieren und andere schöne Momente mit meinem Kind genießen und ich das in dem Moment gar nicht leisten kann.
Ja, das
Ja, da
steckt
waren
auch
sehr viele
schwierig dran.
Trauermomente da, ja.
Das
Genau.
denke ich mir, das sind sicher nicht nur traurig, sondern eben der ganze Topf an Gefühlen wahrscheinlich in einem Moment wieder da, gell?
Da war alles da.
Ja.
Ja.
Oh, krass. Und wann war dann so der Moment, wo es dann geheißen hat, dann gibt es ja dann immer so offiziell, gratuliere, du bist gesund, du giltst als gesund. Wie war so der Moment für dich oder hat es den Moment schon gegeben?
Also tatsächlich hatte ich den Moment nach meiner, man sagt Akuttherapie, hatte ich nicht, weil ich erst operiert worden bin. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, so wird es häufiger gemacht, dass man quasi erst die Chemotherapie hat, um zu sehen, wie reagiert der Krebs darauf und wird dann operiert und hat dann quasi den Status. Es sind gerade keine aktiven Krebszellen mehr zu finden oder es waren eben nach der Operation noch welche da. Das war bei mir aber nicht so der Fall, da ich eben zuerst operiert wurde. nach der ursprünglichen Histologie von der Krebsart, nachdem Biopsien gemacht wurden vor der OP, wurde vorerst gesagt, dass ich keine Chemotherapie brauche. Und deshalb bin ich operiert worden zuerst. Also der Plan war Operation und Bestrahlung. Und nach der Operation wird alles ja nochmal an Gewebe und so untersucht, was da ist. Und dabei hat man eben festgestellt, dass ein zweiter Tumor in der Brust war, den man vorher nicht gesehen hat, weil die direkt aneinander geschlossen sind, der unterschiedliche Rezeptoren hatte und deswegen trotzdem doch eine Chemotherapie erforderlich war.
Okay.
Genau. Und ja, deswegen fehlte mir zumindest zu dem Zeitpunkt vom Ende der Akuttherapie der Punkt, du bist krebsfrei. Das hat mich lange beschäftigt, tatsächlich. Das habe ich viel, also ich bin in psychoonkologischer Betreuung. Das habe ich mir früh gesucht dazu auch. Das war lange Thema dazu. Ja, dass man ja irgendwo einen Punkt braucht, um zu sagen, ja, ich bin krebsfrei. Aber der Punkt kam ja nicht. Also es war klar, dass der Punkt nicht kommt. Ich hatte im letzten Jahr nach der Seelensportausbildung meine erste große Untersuchung nach Ende der Akuttherapie. Und da waren leider Auffälligkeiten in den Mammographiebildern. Und habe mich dann, also es wurden dann wieder Biopsien gemacht. Also ich bin dann gerade, ja, ich war gerade wieder auf einem guten Stand und bin dann wieder gefallen. Und dann wurden eben nochmal Biopsien gemacht. Da hat man aber nichts, also man konnte das nicht als Krebs, also es waren keine Krebszellen da. Man sagte, es waren Mikroverkalkungen, Kalkablagerungen einfach. Und die Radiologen waren sich aber da wirklich, die haben gesagt, es könnte, also sie würden mir empfehlen, nochmal eine Biopsie zu machen, weil das auf den Bildern einfach so auffällig aussehen würde, dass sie gar nicht damit gerechnet haben, dass da nichts dabei rauskam. Und dann habe ich mich ja nach vielen Untersuchungen und mich einfach dafür entschieden, noch mal eine große OP zu haben und mir das Brustdrüsengewebe komplett zu entfernen auf beiden Seiten, habe beidseits eine Ablatio machen lassen. Und nach diesem Schritt hatte ich dann eigentlich mein Ergebnis, dass doch zum Glück keine Krebszellen mehr da waren und dass tatsächlich nur Kalkablagerungen waren. Ja, aber damit hatte ich zumindest, nachdem ja dann das komplette Gewebe untersucht wurde und durch die Ärzte auch nochmal gesagt wurde, bitte, bitte ganz genau alles nochmal, also lieber einmal mehr untersuchen.
Ja, voll.
Genau, und ja, hatte dann ein Jahr gedauert ungefähr, aber dann hatte ich zumindest letzten Sommer das Ergebnis, es sind keine, zumindest mal in dem Bereich, keine aktiven Krebszellen vorhanden gewesen.
Okay, ah, das ist schon mal auf jeden Fall eine Erleichterung, oder in dem Moment. Und
Auf
es ist
jeden
ja auch
Fall,
so,
ja.
es bleibt diese Angst, gell? Die bleibt. Das ist so, mal ist sie stärker da und dann rückt sie wieder in den Hintergrund. Das ist oh. Hin und her. Ich kenne sogar von meiner oder von einer meiner engsten Freundinnen, die eben oh, ja, lang mit Brustkrebs zum Kämpfen gehabt hat. Und dass heute auch gut geht soweit. Aber das, was bleibt, ist eben diese Angst immer wieder, dass irgendwas flach kommen könnte, gell?
Absolut. Zumal, also es finden natürlich regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen statt, aber man hat dabei ja natürlich schon im Kopf, dass nicht der ganze Körper untersucht wird und
Total.
man natürlich nie davor befreit ist, dass doch irgendwo eine mini-mikrokleine Zelle schon im Körper gewandert ist. Für mich hat persönlich eben sehr viel geholfen, dass ich für mich das irgendwann so erkannt habe, zu sagen, keiner ist davor. Also keiner ist davor geschützt. Und natürlich lebe ich mit der Angst, aber theoretisch könnte, sollte, wenn man mit Angst lebt, müsste ja jeder damit mit der Angst leben. Denn ich habe in dem Zeitpunkt für mich angenommen, und das war, glaube ich, so das erste Mal, es geht nicht um Leben oder Tod. Denn der Fakt ist einfach, dass wir alle irgendwann sterben werden. Und für mich geht es jetzt darum, alle Therapien, die möglich sind, zu nutzen, um für mich lange, so lange wie möglich gut zu leben. Also ich hatte jetzt bestimmt auch nicht die schlechteste Prognose, ja, dabei, aber unabhängig davon, also es können die schlechtesten Prognosen sein und man kann sehr, sehr lange damit leben und jetzt nichts mehr auftauchen und man kann eine gute Prognose bekommen und trotzdem das sehr, sehr schlecht ausgehen. Also das habe ich alles jetzt im Laufe der Zeit auch erfahren. Aber ja, ich habe eben gelernt, wirklich zu sagen, es geht nicht um Leben oder Tod. Also es geht jetzt einfach darum, hoffentlich lange, lange, lange noch gesund und gut zu leben. Ja.
Voll. Und ich muss auch sagen, echt, die war, glaube ich, selten selber bei der Ausbildung einfach so überglücklich, dass jemand zur Ausbildung kommt, wie wo ich die gesehen habe. Weil die einfach das ja mitgekriegt haben, so im Hintergrund. Und ja, das hat auch mich natürlich voll berührt. Und ich war so glücklich, einfach, dass du dann endlich da warst und ich die auch umarmen haben können. Ach Gott.
Ja, na,
Ja.
das war auch ein wirklich sehr, sehr schöner Moment für mich, um auch für mich wirklich die Stärke zu bekommen. Ja, das habe ich geschafft. Ich bin an dem Punkt da, ich habe nicht aufgegeben, ich muss das aufschieben. Aber ich habe zumindest ja in dem Moment mein Fokus nicht so ganz verloren. Da ist weitergerückt erstmal und es haben sich bestimmt auch einige Dinge verschoben. Aber ich war da, ja, ich glaube, kann das auch sagen, schon ein bisschen stolz auch zu sehen, ja, wie schwer kann ein Weg sein, aber es gibt auch einfach gute Momente und tolle Momente und viel Unterstützung. Und ich glaube wirklich, dass so das Wichtigste zu sehen, man ist einfach nicht alleine und man kann einfach Unterstützung haben und suchen und annehmen. Also auch dieses Annehmen ist ja ein großer Punkt. Meine Familie war ja mit bei der Ausbildung zum Beispiel, ne? Also es ist alles möglich, wenn das irgendwie, wenn man das will.
Ja,
Ja.
total. Ja. Absolut. Und jetzt begleitest du selber eben Menschen mit Yoga, aber auch nicht nur Seelensport.
Genau.
Seit wann bist du denn Yogalehrerin und was genau bietest du denn da an?
Also meine Ausbildung habe ich gemacht 2015 zur Yogalehrerin. Dazu bin ich gekommen in der Zeit, wo eben ganz extrem diese Panikattacken und ja, Schwindelanfälle und so waren, ich gerade in den ersten Zügen meiner Therapie war, war ich irgendwie auf der Suche nach was, um rauszukommen von zu Hause, irgendwas Regelmäßiges, was ich aktiv tun konnte, um nicht von der Arbeit nur nach Hause zu fahren. Und so bin ich eben auf ein Yoga-Studio gestoßen und habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus, ob das was für mich ist. Und ja, habe dort wirklich in den ersten Stunden meine totale Leidenschaft erfahren dürfen. Das war der erste Zeitpunkt, wo ich erfahren durfte, zur Ruhe zu kommen, atmen zu können, tief atmen zu können, ohne Panikattacken zu erhalten. Einen geschützten Raum zu haben, um alles, was kommt in der Stunde, sein zu dürfen, einfach. Und ich habe dadurch gemerkt, meinen Körper überhaupt wieder zu spüren, von dem ich mich völlig abgeschottet hatte durch die ganzen Panikattacken. Ich wollte ja einfach nur noch, dass das aufhört und hatte gar keine Verbindung mehr zu mir. Und ja, das war wirklich so der erste Punkt, mal wieder zu sehen, ah, ich spüre mich und meinen Körper. Oh, okay, es gibt Stellen an meinem Körper. Wie sind die überhaupt? Wie fühlt sich die Haut an? Wie, ne, das war alles einfach so weit von mir entfernt. Genau, und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass es mir gut tut und wollte da einfach weiter drin einsteigen und habe dann nach ein paar Monaten mit der Yogalehrerausbildung angefangen. Und in dieser Zeit der Ausbildung, das war so eine intensive Zeit für mich, wo ich das erste Mal richtig an den Punkt gekommen bin, den Verlust von meinem Papa zu bearbeiten, private Themen zu bearbeiten, in einem geschützten Rahmen, in einer geschützten Gruppe, die Themen aufzugreifen, Themen zu verstehen. Und habe dann auch relativ schnell, noch während meiner Ausbildung angefangen, Yogakurse zu unterrichten. Und habe in dieser Zeit aber auch gemerkt, ah, irgendwie fehlt noch was so zu dem Puzzle und zu dem Baustein. Ich würde gerne irgendwie mehr dazu erfahren. Und habe Weiterbildung gemacht und Fortbildung und habe unter anderem eine Fortbildung gemacht, Yoga bei Trauma. Da. Mit dem Schwerpunkt Trauer. Und ja, das fand in Köln statt, in einem Seminar oder in Räumen von einem Verein, der eben Trauerbegleitung anbietet, tatsächlich für Kinder und Jugendliche. Und da bin ich zur Trauerbegleitung gekommen. Hab dann auch die Ausbildung dazu gemacht zur Trauerbegleiterin und habe aber gemerkt, irgendwie fehlt da auch trotzdem immer noch was und bin in der Zeit auf Seelensport gestoßen.
Kannst du dich noch erinnern, wie? Also über was?
Ich glaube, das war einfach über Suchen,
Okay,
Google
oder so.
wahrscheinlich, ne? Ich habe immer gesucht, okay, was gibt es Yoga und Trauer? Kann ich Kurse dazu anbieten? Wie kann man das verbinden? Habe in der Ausbildung zur Trauerbegleiterin meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Wie kann man Yoga, ja, also wie kann man eben die Trauer auch in der Bewegung einfach ja bearbeiten oder wie kann das unterstützend sein? Genau, und da war ich immer auf der Suche und auf der Recherche im Internet und ich glaube, so bin ich dann auf Seelensport gestoßen. Ja, und dann habe ich das über Videos und über das Buch immer mal wieder ausprobiert für mich und habe dann gemerkt, ah, okay, das ist der Baustein, der mir dazu irgendwie gefehlt hat. Also durchs Yoga bin ich grundlegend erstmal wieder zum Spüren gekommen, zu mir gekommen, zu sehen, mit meinem Körper einfach bei mir anzukommen, auch auf geistiger Ebene. Aber durch Seelensport war dann der Punkt, auch in die Bewegung zu kommen, also mit gezielten Übungen auch in Bewegung zu kommen und auch auszudrücken. Also wirklich Gefühle auszudrücken, Trauer auszudrücken, erstmal zu sehen, okay, was gibt es da überhaupt alles und was schlummert da überhaupt in mir, das ja vorher gar keinen Namen dazu hatte. Und das war das, was ja mich einfach so mit festgehalten hat, auch zu sehen, okay, ich habe den einen Moment überhaupt erstmal zu spüren, auch mit dabei. Und auf der anderen Seite, ja, es darf auch einfach mal raus. Und das muss auch mal ausgedrückt werden, was es ist und nicht immer so verschlossen bei mir sein und das zu verstehen, sondern nein, es muss auch mal,
Darf
ja,
raus
es
und
darf
laut sein
raus,
und
genau. Darf alles da sein davon.
ja. Na schön,
Ja.
dann würde ich schon so das als Unterschied zum Seelensport für die benennen, dass das wirklich, also dass es gezielt halt darum geht, Emotionen auch auszudrücken in
Also
unterschiedlichen Bewegungsformen.
genau, also zum ersten Mal überhaupt verstehen und anzunehmen und zu sehen, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten und auch zu sehen, es darf auch alles da sein. Also die Trauer ist bunt und es darf alles irgendwie da sein und es darf auch gelebt werden und es darf auch ausgedrückt werden. Ja.
Sehr schön. Ja, und wenn wir von der Ausbildung nochmal kurz sprechen oder uns dran zurückerinnern, was war denn so dein persönliches Highlight?
Von der Ausbildung waren, es gab so viele Momente, glaube ich. Also ich glaube wirklich von der Ausbildung, dass nochmal intensiv zu erleben und zu spüren, ja, das ist auch was, was ich gerne weitergeben möchte. Und anderen eben auch einen geschützten Rahmen zu geben, damit den eigenen Weg zu finden und zu sehen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie Trauer bearbeitet werden kann. Und dass jeder einfach so individuell ist und jeder sich das holen und nehmen kann und Unterstützung suchen kann, wie er das braucht. Und gerade auch da in der Gruppe war es einfach auch schön zu sehen, dass es so viele unterschiedliche Verlusterfahrungen gibt. Und dennoch ein gemeinsames
Ja,
irgendwie
von
hat und
ist
trotzdem wiederum auf unterschiedliche Art und Weise. Also jeder das unterschiedlich für sich annimmt und ja.
Voll, das stimmt, ja. Und wenn eben deine Trainertätigkeit geht ja jetzt eben ein Jahr circa, hat es da vielleicht schon einen Moment gegeben, wo du sagst, bah, das war so mein berührendster oder schönster Moment als Trainerin im letzten Jahr?
Also tatsächlich fange ich jetzt erst richtig an, als Trainerin zu arbeiten, da ich eben nach der Ausbildung ja
Wegen der OP,
nochmal die o
ja.
große OP hatte und da jetzt über viele Monate einfach nichts machen konnte und ja, ich auch gemerkt habe, dass ich da auch noch ein bisschen Abstand dazu brauche. Also ich einfach noch zu viele, in dem Moment zu viele eigene Themen hatte, zu bearbeiten und ich einfach fand, dass sowohl für mich wie auch für Teilnehmer das einfach zu viel wäre, um das auch auffangen zu können. Und deswegen starte ich jetzt erst und habe am 27. April meine erste Schnupperstunde quasi.
Sehr aufregend.
Genau, total.
Aber dann bin ich wenigstens danach gespannt, was du erzählst. Schön. Dann hätte ich noch abschließend zwei letzte Fragen an dich. Und zwar einmal deine Lieblingsübung beim Seelensport und warum?
Also meine Lieblingsübung ist der Sextant. Und ich glaube, wegen dem Hauptbestandteil, weil damit für mich ausgedrückt wird, egal wie tief man am Boden ist, sich immer wieder aus der eigenen Kraft herausziehen zu können. Und das ist wirklich was, was ich jetzt auch in den letzten Jahren wirklich gelebt habe und gesehen habe und erkannt habe, dass egal wie schlimm die Welt über mich einbricht, ich es geschafft habe, mich doch immer wieder Stück für Stück mit vielen Höhen und Tiefen, aber immer wieder rauszuziehen und in die Selbstwirksamkeit zu kommen. Und das, ja.
Schön, ja. Und abschließend, was möchtest du einem trauernden Menschen nur mitgeben?
Also ich würde wirklich gerne mitgeben, zu sehen, du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine sein. Es gibt ganz, ganz viele Hilfen und Unterstützungen. Und das Wichtigste dabei ist wirklich, dass vielleicht, auch wenn es ganz, ganz dunkel ist, das ein bisschen zu sehen und sich das zu suchen und auch Hilfe anzunehmen. Also ich glaube, Unterstützung und ja, es gibt wirklich ganz, ganz viele tolle Organisationen und ganz, also wenn es nicht innerhalb des Freundeskreises, Familienkreises oder im engeren Umfeld ist, aber es gibt ganz, ganz viele tolle Organisationen, die in allen möglichen Lagen mit unterstützen können.
Voll. Und sich trauen, wirklich auch diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ja.
Genau.
Dass es absolut nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern ich finde, für mich sind es eben die stärksten Menschen, die es schaffen, sich Hilfe
Genau.
zu holen und nehmen. Ja, voll schön. Ja, dann bedanke ich mich bei diesem sehr berührenden Gespräch und hoffe, ihr da draußen habt viel mitnehmen können für euch. Und ihr findet natürlich auch den Link zum Profil von der Nina in den Shownotes. Ja, dann sage ich nochmal danke, liebe Nina. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ganz vielen lieben Dank dir, dass ich den Rahmen bekommen habe. Danke.
Dankeschön. Tschüss da draußen.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.